Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im ersten Brief des Apostels Petrus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5 und 9. 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5 und 9. Da schreibt Petrus: Legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug, Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie hinwachst zur Rettung. Da ihr ja geschmeckt habt oder erfahren habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu einem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, von Gott aber auserlesen und kostbar ist. Lasst euch selbst aufbauen als lebendige Steine, als ein geistliches Haus, eine geistliche Priesterschaft, um geistliche Opfer zu bringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk des Eigentums, damit ihr die Wohltaten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Der Apostel Petrus erinnert uns in diesem Textabschnitt an die Grundlagen im Leben eines Christen. Um deutlich zu machen, was er damit meint, benutzt er zwei Bilder. Und in dieser Bildersprache ausgedrückt gehört zu den Grundlagen für einen Christen A, die richtige Nahrung und B, das Eingefügtsein in das Haus Gottes. Als erstes benutzt Petrus das Bild von der Milch. Und damit macht er etwas deutlich. Für Säuglinge ist sie das Grundnahrungsmittel. Sie enthält alle lebensnotwendigen Nähr- und Aufbaustoffe. Und natürlich ist sie nicht nur für kleine Kinder geeignet, auch für Erwachsene ist Milch etwas Gutes. Sie enthält die Mineralstoffe, die unserem Körper gut tun und ihm bei der Entwicklung helfen. Calcium, das beispielsweise die Knochen intakt hält. Und die meisten wissen es wahrscheinlich, Milch schmeckt einfach. Ganz besonders, wenn Kakaopulver drin ist. Petrus ruft auf: Seid begierig nach der vernünftigen Milch. Nach der unverfälschten Milch, womit er allerdings nicht meint, Christen trinkt viel Milch. Milch ist im Neuen Testament an verschiedenen Stellen ein Bild für das Wort Gottes, die Unterweisung, mit der Gott uns hilft, unser Leben zu führen. Im Blick auf unseren Text bedeutet das, genauso wie Milch ein Nähr- und Aufbaustoff ist für Kinder und für Erwachsene, so ist das Wort Gottes ein Nähr- und Aufbaustoff für Menschen, die mit Jesus leben. Bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Bild begierig nach der vernünftigen Milch. Wenn ein Säugling Hunger hat, dann macht er sich unüberhörbar bemerkbar. Das ist so in ihm angelegt. Das muss ihm nicht erst jemand erklären. Wenn er eine gähnende Leere im Bauch spürt, dann weiß er instinktiv, was er zu tun hat. Schreien. Das muss man dem also nicht sagen, das sagt die Hebamme dem auch nicht, wenn er geboren wird. Also, und denk dran, immer wenn du Hunger hast, dann musst du dich bemerkbar machen, solange du nicht sprechen kannst, muss man ihm nicht sagen. Weiß er von sich aus. Und Schreien, wenn er das lange und durchdringend genug tut, dann wird die Mutter schon kommen. Schon aus Selbsterhaltungsgründen. Wenn ein Erwachsener Hunger hat, dann braucht man ihm auch nicht erst zu erklären, was zu tun ist. Unter normalen Umständen wird er zusehen, dass er möglichst bald etwas Essbares zwischen die Zähne bekommt. Bei Christen, so signalisiert der Apostel Petrus es hier, ist es ähnlich. Sie haben Hunger nach dem Wort Gottes. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Sie brauchen lebensnotwendig die Beschäftigung, die Auseinandersetzung mit der Bibel. Das ist kein Luxus, das ist kein nettes Extra, was man sich noch mal so genehmigen kann. Das ist lebensnotwendige Basis. Bei der Vorbereitung kam mir ins Gedächtnis, was ein Kollege mal sinngemäß gesagt hat. Solange es einem innerlich und äußerlich gut geht, mag es nicht so wichtig sein, ob man sich oder wichtig erscheinen, ob man sich mit dem Wort Gottes ernährt, beschäftigt, auseinandersetzt. Aber wenn es im Leben durch schwere Wegstrecken geht, wird es plötzlich entscheidend, ob man eine Grundlage hat. Eine Grundlage, von der man leben kann. Vorher mag einem das nicht so wichtig erscheinen. Da mag man denken, ach na ja, mir geht's ja, kein Problem. Er selber war schwer krank und seine eigene Erfahrung beschrieb er so. Manchmal, wenn ich vor Schmerzen nicht mehr lesen kann, gehen mir Verse durch den Kopf, Bibelverse, die ich mal auswendig gelernt habe. Worte Gottes, an denen ich mich festhalten kann und die mich in der Situation festhalten. Die Beschäftigung mit dem Wort Gottes ist kein Luxus, sie ist lebensnotwendige Basisernährung. Wie neugeborene Kinder seid begierig nach der vernünftigen Milch, so schreibt Petrus hier. Für neugeborene Kinder ist das vernünftig, sinnvoll, logisch. Und das Wort, was hier vernünftig übersetzt wird, was ja in unseren Ohren ein bisschen merkwürdig klingt, die vernünftige Milch, das kennen wir im Deutschen als Fremdwort. Das Wort, das Petrus hier verwendet, ist unser Wort logisch. 1:1 aus dem Griechischen. Logisch ist etwas, was sinnvoll ist. Wenn ein Neugeborenes nach Milch schreit, ist das sinnvoll. Es macht Sinn. Es schreit nach seiner logischen Nahrung. Es leuchtet jeder Mutter ein, dass ihr Säugling Milch braucht. Das ist eben logisch. Wundern würde sich die Mutter hingegen, wenn das Kind überhaupt keine Milch annimmt oder überhaupt keinen Hunger signalisiert. Da ist in der Regel etwas nicht in Ordnung. Es ist ein Zeichen, dass man vielleicht nach einer Erkrankung gucken muss. Und genauso einleuchtend ist es, sagt der Apostel Petrus hier, dass ein Kind Gottes Hunger hat nach dem, was es zum Wachsen und Reifen braucht. Es ist logisch, dass Christen die Beschäftigung mit Gottes Wort brauchen. Wenn jemand meint, das nicht nötig zu haben, dann ist das ein bedenkliches Zeichen. Da ist möglicherweise etwas nicht in Ordnung. Wie viel Zeit investierst du in die Beschäftigung mit der Bibel? Es liegt auf der Hand, dass es nicht ausreicht, sich einmal in der Woche sonntags eine Predigt über einen kleinen Abschnitt anzuhören. Es käme ja auch im normalen Alltag vermutlich niemand auf den Gedanken zu sagen, einmal in der Woche zwei Salzstangen zu essen, genügt voll auf Dauer. Und in diesem Zusammenhang Beschäftigung mit der Bibel gehört auch die Hilfe, die ich erfahre durch das gemeinsame Bibellesen. Mit anderen zusammen. Es gibt keinen, der schon alles weiß, der schon alle Einsichten hat. Und ganz alleine auf sich gestellt besteht immer die Gefahr, dass ich meine eigenen Lieblingsgedanken in die Bibel hineinlese oder immer wieder nur um meine Lieblingsgedanken herumkreise. Und darum ist das eine wichtige Frage. Hast du eine kleine Gruppe von Christen, mit denen du gemeinsam immer wieder das Wort Gottes lesen kannst, die dir helfen können beim Verstehen und beim Umsetzen ins praktische Leben? Was Gott uns sagt, soll uns helfen im Glauben. Es soll uns helfen zu wachsen. Was Gott uns sagt, fordert uns heraus, nicht stehen zu bleiben in unserer Entwicklung. Und vermutlich niemand kann von sich behaupten, jetzt habe ich genug gelernt. Die Bibel kann mir nichts Neues mehr bringen, hat mir nichts mehr zu sagen. Martin Luther, immerhin einer, der die ganze Bibel übersetzt hat, also sich intensiv damit beschäftigt hat, er sagte von sich einmal: Ich habe nun seit 28 Jahren, seit ich Doktor der Theologie geworden bin, stetig in der Bibel gelesen und daraus gepredigt, und dennoch bin ich ihrer nicht mächtig geworden. Modern ausgedrückt, dennoch habe ich sie nicht im Griff, sondern ich finde alle Tage noch etwas Neues darin. Petrus schreibt, durch das Wort Gottes, durch die Basisnahrung, könnt ihr hinwachsen zur Rettung. Es nützt nichts, wenn ich mal gestartet bin auf dem Weg mit Jesus. Mag sein, dass das damals ein tolles Erlebnis war, dass ich schöne Erinnerungen an meine Bekehrungszeit und meine Taufe habe. Und das ist ja auch ganz toll. Aber Gott ist es wichtig, dass ich bei ihm ankomme. Dass ich das Ziel erreiche. Dazu bin ich doch gestartet auf dem Weg mit Jesus. Hinwachsen zur Rettung, zum Heil, nennt es der Apostel hier. Durch sein Wort will Gott uns auf Kurs halten und auf Kurs bringen. In unserer Zeit, in der so vieles ins Wackeln gerät, ist es notwendig, diesen Orientierungsrahmen für unser Leben zu haben. Es ist notwendig, immer wieder darum zu ringen, dass wir die Bibel verstehen und das, was uns darin gesagt wird, umsetzen in unser tägliches Leben. Und dabei können wir uns gegenseitig helfen. Hast du so einen Kreis, der dir hilft und wo du anderen hilfst? Im weiteren Verlauf kommt Petrus dann auf das Eingefügtsein in das Haus Gottes zu sprechen. Es ist ebenso elementar wie die richtige Nahrung. Er benutzt hier das Bild von den Bausteinen. Der zentrale Stein im Bau Gottes, an dem alles hängt, ist Jesus selbst. Er ist der lebendige Stein oder, wie man auch übersetzen kann, der lebendig machende Stein. Wer sich ihm anvertraut, so will Petrus sagen, der bekommt Teil an dem Leben, das von Gott kommt. Leben, das in Ewigkeit nicht aufhört, das auch durch den irdischen Tod nicht zerstört werden kann. Und wer mit Jesus lebt, den verbindet er gleichzeitig mit anderen, die auch zu ihm gehören. Der Gedanke, dass man Jesus alleine für sich privat nachfolgen könnte, so wie das ja heute manchmal anzutreffen ist, dieser Gedanke ist dem Neuen Testament vollkommen fremd. An Jesus glauben und nicht verbindlich zu einer Gemeinschaft von Christen zu gehören, ist aus biblischer Sicht nicht denkbar. Wer mit Jesus leben will, der wird von ihm eingegliedert in seinen Leib, in die Gemeinde. Und diesen Vorgang, den beschreibt Petrus hier mit dem Bild von den Steinen. Wer zu Jesus kommt, den macht er zu einem lebendigen Stein. Einem Stein, der zusammen mit anderen eingefügt ist in den Bau Gottes. Ein einzelner Baustein für sich alleine ist nichts. So ein einzelner Stein, der liegt vielleicht am Ende sogar noch unaufgeräumt auf der Baustelle herum und jemand stolpert darüber. Nur im Verbund mit anderen Steinen hat der einzelne Stein seinen Sinn als Teil des Ganzen. Petrus sagt hier, Gott baut in dieser Welt sein Haus aus lebendigen Steinen, aus dir, aus mir, aus vielen anderen. Und er will in diesem Haus wohnen. Menschen, die ihn noch nicht kennen, sollen ihm in diesem Haus begegnen können. Sie sollen ihn erfahren können. Jeder von uns hat ein Zimmer oder eine Wohnung oder gar ein Haus. Da, wo wir zu Hause sind. Wie ist dieses Zuhause eingerichtet? In aller Regel doch wohl so, wie es uns zusagt und gefällt. Wir stellen uns die Möbel ins Wohnzimmer, die wir mögen. An die Wände hängen wir die Bilder, die uns gefallen und nicht solche, die nach dem Geschmack unserer Urgroßeltern sind, was die sich da als Dekoration aufgehängt hätten. Wir suchen die Tapeten und die Teppiche aus, die uns zusagen. Denn schließlich wollen wir uns ja auch zu Hause wohlfühlen. Eine Wohnungseinrichtung trägt in der Regel immer die Handschrift ihres Besitzers. Und wenn wir den Besitzer etwas näher kennengelernt haben, dann sagen wir vielleicht sogar völlig klar, diese Farbe ist typisch für ihn. Dass die in jedem Zimmer in irgendeiner Weise vorkommt, das war zu erwarten. Das ist seine Farbe. Solche Klamotten trägt er ja auch. Manchmal kann man am Stil der Einrichtung etwas über den Besitzer erkennen. Die Gemeinde Jesu gleicht einem Haus aus lebendigen Steinen, aus Menschen, aus dir und mir. Und diesen Bau will Gott herrichten nach seinen Vorstellungen, so wie es ihm gefällt. Dieses Gebäude soll seine Handschrift tragen. Warum? Weil er möchte, dass Menschen, die ihn noch nicht kennen, ihn in diesem Haus kennenlernen können. Den lebendigen Gott können wir nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber an der Gemeinde sollen Menschen erkennen, hier wohnt Gott. Man sieht es daran, wie die Gemeinde gestaltet ist, wie die Menschen miteinander umgehen. Das alles trägt seine Handschrift. Die Auswirkungen, die man wahrnimmt, die zeigen, da wohnt Gott. Und wer mit Gott in Kontakt kommen will, der darf da sehr gerne reinkommen und sich umschauen. und ins Gespräch kommen und Gott kennenlernen. Und damit ist die Frage an uns: Sind wir bereit, uns einbauen zu lassen nach Gottes Plänen, so wie es ihm gefällt? Nicht wie wir uns das immer denken. Es ist Gottes Bau. Sind wir bereit, uns in der Gemeinde gebrauchen zu lassen, da, wo er uns einsetzen möchte? Jeder ist wichtig im Bau der lebendigen Steine. Und wenn wir unseren Platz nicht ausfüllen, dann gibt's Lücken. Und das bedeutet, auf anderen wird mehr Gewicht lasten, wenn wir fehlen. Auf dem Bild, das wir hier vorne jetzt sehen, kann man erkennen, worum es geht, ganz praktisch. Kann man sich einfach vorstellen, ne? Nimmt man den oberen Stein weg. Das ist keine Schleichwerbung jetzt, dass jemand bauen soll. Nimmt man den oberen Stein weg, kippen automatisch die beiden unteren nach rechts und links weg. Wenn der obere nichts mehr hält, halten auch die beiden darunter nichts mehr. Nimmt man den unteren Stein weg, dann zerfällt gleich alles in sich. Wir brauchen die anderen Steine neben uns, unter uns, über uns. Sie helfen uns, in Position zu bleiben. Und darum ist das im Neuen Testament auch so eindeutig. Es gibt kein Christsein, ohne dass ich nicht eingebunden bin in die Gemeinde Jesu Christi. Das geht auf Dauer nicht. Wir brauchen die anderen und sie brauchen uns. Und Gott braucht uns alle zu lebendigen Steinen in seinem Haus. Menschen sollen in diesem Haus von seiner Liebe und seinen Wohltaten erfahren. Ihr seid mein Volk, das die Wohltaten Gottes verkündigen soll. Menschen sollen seine Barmherzigkeit in diesem Haus erleben. Sie sollen Gott in seiner Gemeinde begegnen können. Und niemand von uns kann die ganze Fülle des Reichtums Gottes alleine widerspiegeln. Das geht nur gemeinsam mit anderen, weil Gott in jeden etwas von sich hineingelegt hat. Und darum ist die einfache Frage am Schluss etwas abgewandelt von dem, was als Werbung durch das Land geistert: Auf diese Steine können sie bauen. Kann Gott das? Kann Gott auf diese Steine auf uns bauen? Amen.